Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flotter am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Eine Stoffwechselerkrankung steht heute als Schwerpunktthema im Mittelpunkt der Sendung. Eine Stoffwechselstörung, die in den vergangenen Jahren vielleicht gar nicht so viel von sich reden gemacht hat, die aber in der Diskussion um Risikofaktoren für Gefäßerkrankungen und mit immer wieder auch mal neuen Medikamenten und Therapiekonzepten doch aufhorchen ließ. Die Gicht mit den typischen Gelenkerkrankungen und dem gefürchteten sehr schmerzhaften Gichtanfall infolge der Störung des Harnsäurestoffwechsels. Wer da mal mit zu tun hatte oder auch hat, der wird diese Stoffwechselerkrankung gewiss ernst nehmen. Es gibt angeborene Ursachen, häufiger ein zu viel an Ausgangssubstanzen, zum Beispiel in der Ernährung oder bei bestimmten Grunderkrankungen im Organismus. Oder da Harnsäure gelöst im Urin durch die Niere ausgeschwemmt wird, können auch Nierenausscheidungsprobleme mal eine Rolle spielen. Und an allen diesen verschiedenen ursächlichen Stellen lässt sich diagnostizieren und behandeln. Dazu mehr im Verlauf der Sendung. Doch zunächst ein Überblick über die Sendung. Bis 11:30 dauert sie ja. Nach den Nachrichten 10:30, da berichten wir aktuell aus der Medizin. Und zwar zu folgenden Themen nachgehakt. Aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus, unter anderem Remdesivir, Möglichkeiten und Grenzen eines Virushemmers und Probleme mit der Schulter. Wann sollte eine sogenannte Rotatorenmanschettenruptur operiert werden und wann nicht? Nach den dann diesen aktuellen Teil im Anschluss etwa 10:50, da haben wir die Möglichkeit, dann Ihre ersten Fragen zu unserem heutigen Schwerpunktthema Gicht, neue Sicht auf eine alte Krankheit zu beantworten. Nach den Nachrichten 11, da stellen wir Ihnen einen besonderen Fall zu diesem Schwerpunktthema Gicht vor. Und dann gibt es jede Menge Zeit noch für Ihre weiteren Fragen zum Thema. Und diese Fragen zum heutigen Schwerpunktthema, die können Sie ab sofort unserem Telefonteam durchgeben. Ab jetzt eben halt unsere Expertin, mit der Sie auch live dann sprechen können, die beantwortet diese gern. Ich gebe Ihnen jetzt die Nummer durch, unter der Sie unser Telefonteam erreichen. Wenn Sie anrufen, zahlen Sie dafür nichts. Die Nummer lautet 00800 4464 4464. Ich wiederhole sie nochmal: 00800 4464 4464. Schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail, nämlich an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Schreiben Sie bitte Ihre Telefonnummer mit dazu, wenn wir Sie zurückrufen können und sollen. Und nochmal die Nummer 00800 4464 4464. Gicht, neue Sicht auf eine uralte Krankheit. Was ist eigentlich alt daran, sogar uralt? Was ist neu? Was ist Gicht? Martin Winkelheide mit Geschichte und Geschichten.
Das war die Krankheit der Könige, wenn man so will, eine königliche Erkrankung.
Die Gicht ist eine alte Krankheit, sagt Dr. Olaf Schulz. Er ist Chefarzt für Rheumatologie an den Akura-Kliniken Baden-Baden.
Bei den alten Babyloniern und Ägyptern schon, also das ist wahrscheinlich wirklich die älteste bekannte Erkrankung.
Gicht ist ursprünglich eine Krankheit des männlichen Alters und durch das nicht naturgemäße Leben der Menschen entstanden. Damenkonversationslexikon 1835.
Wenn die Patienten einen richtigen Gichtanfall haben, das ist schon extrem schmerzhaft.
Gabriele Müller leitet die Rheuma-Selbsthilfe Bonn.
Auf dem großen Zeh können die nicht mal die Bettdecke vertragen. Selbst das ist schon unerträglich, der Schmerz.
Bei mir ist immer nur das Gelenk des dicken Zehs betroffen, meistens links.
Die Zehen sind hochgerötet und dick geschwollen und extrem schmerzhaft.
Zu Anfang ist die höchste Intensität, dann langsam abklingen, spürbar noch 4 Tage später.
Der Klassiker ist eben, dass die Patienten dann in die Notaufnahme oder zum Arzt kommen, nachdem sie am Tag vorher ein Familienfest hatten, üppig gegessen haben, ordentlich getrunken haben auch und dann plötzlich in der Nacht so einen Gichtanfall bekommen.
Die Patienten können darauf achten, dass sie erstens Alkohol meiden, zweitens Fleisch meiden, gerade das Schweinefleisch. Es gibt aber auch Gemüsesorten, Brokkoli, Spinat, die auch nicht ganz so günstig sind.
Milch und Kaffee sind zum Beispiel eher hilfreich, also die senken tatsächlich die Harnsäure.
Gerade die Kohlsorten oder Hülsenfrüchte, die haben sehr hohen Puringehalt und das ist natürlich der Krankheit nicht zuträglich.
Das macht aber letztendlich nur so 10% ungefähr aus. Die restlichen 90% sind tatsächlich bedingt durch unterschiedliche genetische Faktoren. Das heißt, es wird nicht genug Harnsäure ausgeschieden über den Urin. Ja.
Bei der ärmeren Klasse kommt sie selten, meist nur durch Erblichkeit vor. Noch weniger bei den meist mehr diätlebenden Frauen.
Also die Östrogene schützen die Frauen tatsächlich vor diesem erhöhten Harnsäurespiegel, weil sie dazu führen, dass eben vermehrt Harnsäure ausgeschieden wird über den Urin.
Aber nach der Menopause nehmen die Östrogene ab, sagt Dr. Olaf Schulz. Ab dem 60., 70. Lebensjahr gleicht sich die Geschlechtsverteilung an. Frauen sind dann im gleichen Maß betroffen wie Männer.
Mit zunehmendem Alter nimmt auch die Häufigkeit der Hyperurikämie, der erhöhten Harnsäure im Blut bzw. auch der Gicht dann tatsächlich zu.
Bei einem zu hohen Spiegel im Blut bilden sich Harnsäurekristalle. Diese können sich in Gelenken ablagern und auch in anderen Geweben. Und Harnsäurekristalle verursachen Entzündungen.
Die Harnsäure ist tatsächlich so ein Gefahrensignal, auch diese Entzündungskaskade auslöst. Und das geht eben sehr schnell und schaukelt sich sehr rasch hoch. Und das macht eben diese ausgeprägte Entzündung verbunden mit diesen Schmerzen.
Einfache Lebensweise, Vermeidung geistiger Getränke, Wasser trinken, häufige Bäder und Bewegung in freier Luft und Heiterkeit sind die besten Verwahrungsmittel, da sie der Erzeugung des entzündlichen Stoffes entgegenwirken. Damenkonversationslexikon 1835.
Ein Beitrag und ein Blick auf heute und auch zurück von Martin Winkelheide, der das Thema heute einführt, Gicht, neue Sicht auf eine alte Krankheit. Dazu begrüße ich jetzt die Expertin zu diesem Thema heute. Es ist Frau Professor Rike Alten. Sie ist Chefärztin der Abteilung für Rheumatologie, klinische Immunologie und Osteologie an der Schlossparkklinik in Berlin. Viele Male zu Fragen von rheumatischen Erkrankungen hier unsere Spezialistin im Studio. Wegen der Reiseeinschränkungen ist sie aber heute aus unserem Berliner Funkhaus per Leitung zugeschaltet. Ich begrüße Sie also in Berlin, Frau Professor Alten. Schönen Dank, dass Sie dabei sind.
Herzlichen Dank. Guten Morgen, Herr Flotho. Ich sehe Sie bildlich vor mir. Da wir uns ja kennen, kann das Bild sozusagen die Wirklichkeit ersetzen heute
Morgen.
Gut,
die Interaktion findet in unseren Köpfen dann statt, also außerhalb des rein Verbalen. Heiterkeit war eben in diesem alten Damenlexikon aus dem 19. Jahrhundert auch genannt. Wie kann denn das unter Umständen ein Hilfs- oder Heilmittel sein, dass man die Schmerzen besser aushält oder die Erkrankung besser erträgt? Oder wie muss man das verstehen?
Naja, Humor ist ja sozusagen immer gut. Und auch eine sehr gute Errungenschaft des zunehmenden Alters. Auf den Abbildungen zur Gicht, die ich kenne, zum Beispiel von unserer amerikanischen Rheumatologengesellschaft, sitzt ja immer der ältere Herr sozusagen mit dem hochgelagerten Fuß, vielleicht noch ein Pfeifchen rauchend in einem gemütlichen Sessel und hat schon einige Dinge im Leben gesehen und erlebt. Und wie gesagt, rein pathophysiologisch lässt sich das sicher nicht erklären. Also um es mal ganz klar richtig zu stellen. Aber ich glaube, die Gicht trifft ja eben auch diejenigen, die bon vivants sind, also gerne gut leben. Ja. Und dieses ist häufig vergesellschaftet auch mit Humor.
Ja, man lebte eben halt auch gleichzeitig dann heiter mit allem drum und dran. Das in Filmen kriegt man ja manchmal dann diese Erzählungen mit, wie es an Fürsten und Königshöfen gewesen sein soll und dass da ja doch viele gewesen sind, die von der Gicht geplagt worden sind.
Richtig.
In dem Lexikon steht dann auch, wonach es sich um eine Erkrankung des Mannes im höheren Alter handelt. Wir haben aber gleichzeitig auch von dem Chefarzt schon gehört, der sagte, Frauen ziehen dann ja nach der Menopause, nicht?
Also es gibt ganz gute Zahlen dazu. Und zwar hat die Gichtprävalenz, die ja so in der Regel um 1% bei der Bevölkerung liegt und damit ja die häufigste Arthritis überhaupt weltweit ist, hat auch seit 1990 doch bei den Frauen um mehr als 20% zugenommen, also bis 2017, und bei den Männern um 40%. Also die Frauen holen auch auf. Warum holen sie auf? Weil natürlich auch die Frauen, insbesondere der jenseits der Menopause, zu Übergewicht neigen, hoher Body-Mass-Index bis zur Fettleibigkeit, muss man klar sagen. Und das ist natürlich in verschiedenen Kulturen noch ausgeprägter als in unseren Breitengraden.
Das ist nochmal die Frage nach Ursache, nach Faktoren, die das alles begünstigen. Können wir die einfach mal vielleicht nacheinander besprechen? Also zum einen ist ja da die Genetik, denn es ist ja wohl eine Stoffwechselstörung. Welche Rolle spielt da die Genetik?
Also es gibt relativ viele neue Daten auch zu komplexen Fragestellungen in der Genetik. Es gibt noch nicht den Schlüssel, dass wir sagen können, das ist sozusagen, das uns alles erklärt, warum diese Personen Gicht bekommen und die anderen nicht. Da wird viel geforscht an diesem Punkt. Es gibt, wie gesagt, noch keine eindeutige Antwort, aber wir können sagen, ein besonderer genetischer Background, das kann man auch gut erkennen an der globalen Verteilung der Gicht. Zum Beispiel auf den Fidschi-Inseln oder in Neuseeland ist die Gicht ja viel, viel höher verbreitet als in westlichen Zonen. Also ein bestimmtes sozusagen genetisches Erbgut oder Muster prädisponiert wirklich zu dieser Stoffwechselstörung der verminderten Ausscheidung der Harnsäure.
Also da liegt dann das Problem, dass das, was anfällt, auch im Stoffwechsel und durch Ernährung, nicht richtig ausgeschieden wird. Aus der Niere dann.
Richtig.
Und sich ablagert, weil nicht ausgeschieden werden kann, überall. Wir haben auch gehört, im Gewebe kann es sich ablagern, also nicht nur bei an Knochenstrukturen.
Es gibt ja sozusagen den berühmten Zielwert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Interessanterweise ist der Zielwert in Deutschland und Frankreich um 6 Milligramm pro Deziliter definiert. Bei den Engländern in der Leitlinie immer schon bei 5 gewesen. Interessant. Und dieser Zielwert, wenn der überschritten wird in der Serumharnsäure, führt eben zu den bereits erwähnten Ablagerungen, die sich letztlich überall im Körper abspielen können. Die können sich in Sehnen abspielen. Die können sich natürlich an bestimmten Prädilektionsstellen wie an der Großzehe abspielen. Aber bei lange bestehender Erhöhung der Serumharnsäure erreichen wir natürlich den Zustand der chronisch tophösen Gicht. Das heißt, diese Ablagerungen bilden harte Knoten, die sich dann eben in Sehnen absetzen, ansetzen, niederlassen oder in Muskeln, haben wir es auch gesehen. Und es gibt eine sehr gute Methode, die noch nicht so verbreitet ist, das ist die Dual-Energy-CT-Methode, mit der man in sehr schönen farblichen Abbildungen an Stellen, wo keiner damit gerechnet hat, auch diese tophösen Ablagerungen nachweisen kann.
Heutzutage. Da braucht man eine spezielle Maschine, die diese Bildgebung macht. Aber wie untersucht man das? Sie haben wahrscheinlich so eine Maschine in der Klinik.
Wir nehmen ein normales CT und es wird praktisch von 2 verschiedenen Energieträgern gespeichert. Und damit hat man praktisch ein CT-Aufnahmen wie bekanntermaßen. Aber was wir hier eben generieren können, ist, dass wir den Knochen sehr gut als graue Substanz abbilden können und wir können aber farblich lila und grün eben auch die Tophi abbilden. Das ist eine bisschen teure Methode, deshalb ist sie im Routinebetrieb noch nicht so eingesetzt, wie wir es gerne möchten.
Natürlich auch.
Natürlich, ne? Natürlich. Aber wenn es sich um Forschungszwecke handelt, muss man diesen Weg auch gehen. Insbesondere, wo es sich um die Auflösung von Tophi handelt. Denn wir sehen immer wieder, dass unter einer effektiven Therapie, die über einen längeren Zeitraum, und darüber müssen wir nachher nochmal sprechen, weil das ist das Problem, durchgehalten wird, sich die vorhandenen Tophi wieder auflösen.
Jetzt frage ich mal ganz banal, wenn es solche Knubbel gibt in der Muskulatur, in Sehnen, wäre da nicht eine gründliche körperliche Untersuchung, also rüberfahren mit dem Daumen, gutes Tastvermögen des Untersuchers, der Untersucherin, wäre das nicht ausreichend schon?
Die Rheumatologen untersuchen ja gerne gründlich und auch ganzheitlich, nämlich den ganzen Menschen, weil es sich in der Regel bei den rheumatischen Erkrankungen ja um solche Erkrankungen handelt, die den ganzen Menschen mit einbeziehen. Also da sind sie bei uns gut aufgehoben. Aber wir nehmen ein Hilfsinstrument dazu. Und zwar, eigentlich ist der Goldstandard zur Diagnostik der Gicht die Punktion. Die Punktion am Großzehengrundgelenk empfehle ich aber niemandem, weil sie ist äußerst schmerzhaft. Man kann sich manchmal helfen, indem man etwas Kochsalz hineingibt, um so etwas überhaupt zu aspirieren. Aber im Grunde tut es wahnsinnig weh. Und ich habe eigentlich davon Abstand genommen. Wenn sich die Gicht auch im Kniegelenk manifestiert, ist es überhaupt kein Problem, dort Gewebeflüssigkeit zu gewinnen, um das dann unter dem Mikroskop sehr schön darzustellen. Heutzutage nehmen wir eigentlich immer sofort den Ultraschallkopf in die Hand, weil wir mit dem Ultraschall eine ganz klassische Doppelkontur sehen, die heutzutage mit auch in den Empfehlungen zur Diagnostik, den Leitlinien aufgenommen wurde und zunehmend an die Stelle der Punktion in der Sicherung der Diagnose tritt.
Also der Zufall will es, dass ich gerade beim Fußdoktor war, der dann das Großzehengelenk sich angeschaut hat mit Ultraschall. Anders gefragt, wenn der da richtig guckt und davon Ahnung hat, dann hätte er so etwas gesehen. Also bei jeder Patientin, jedem Patienten.
Ist schon sehr speziell. Also man geht eigentlich lieber an besser zugängliche Gelenke, wie zum Beispiel Kniegelenk oder aber Handgelenk kann man auch sehr schön darstellen. Man kann es aber auch am Großzehengrundgelenk sehen. Aber das ist schon die höhere Schule.
Wir wollen das jetzt nicht als Symposium hier diskutieren, aber Kniegelenk, da habe ich erfahren von meinem Doktor, dass man da ja nicht so tief reingucken kann. Wie weit muss man denn reingucken mit Ultraschall in so ein Gelenk, ein großes Gelenk?
Also wir sehen alles, was wir wollen im Kniegelenk. Die Strukturen, wunderbar. Das hat natürlich was zu tun mit dem hochauflösenden Schallkopf, den man braucht dazu. Aber der ist mittlerweile eigentlich Bestandteil aller guten Ultraschallgeräte.
Das heißt, schmerzlose Diagnostik ist möglich und ziemlich eindeutig dann auch wegweisend.
Ja. Und auch noch in der Differentialdiagnose wichtig. Es gibt eine ganz ähnliche Erkrankung. Das ist die sogenannte Chondrokalzinose. Und im Ultraschall unterscheiden sich diese beiden Erkrankungen sehr deutlich.
Und was ist das für eine Erkrankung?
Das ist die Pyrophosphatablagerung. Das wäre ein extra Symposium, was wir heute Morgen veranstalten müssen. Das machen wir lieber nicht.
Das ist eine seltene Erkrankung.
Da verabreden wir uns neu. Ja. Selten und häufig,
zum Glück.
Häufig nicht erkannt.
Ah, okay. Gut. Also das ist dann für Spezialistinnen und Spezialisten und hoffentlich betrifft es möglichst wirklich auch in Zukunft ganz, ganz wenige Menschen. Und dann wird es auch richtig diagnostiziert durch das, was Sie jetzt eben auch dargestellt haben. Wasserkuren war ja auch so ein Thema aus dem alten Lexikon. Die Idee, etwas auszuschwemmen, ist das eine Idee, die durchaus am Anfang vielleicht einer Erkrankung richtig ist? Trinken, 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 sagen ja die Hausärztinnen und
trinken,
Hausärzte
trinken,
auch immer.
Trinken, trinken, trinken ist gut, aber was trinken? Also, besser gesagt, was nicht trinken? Wasser, Tee und so weiter, alles wunderbar. Kaffee gibt es auch ganz gute Daten, also sogar prospektive Daten aus den USA, dass Kaffee möglicherweise gut tut zur Vermeidung von Gichtanfällen. Aber was absolut zu vermeiden ist, ist sowohl Bier als auch fruktosehaltige Fruchtsäfte. Das wissen nicht so viele. Das ist ganz wichtig, dass das Gichtanfälle auslösen kann, die Gicht insgesamt unterhalten kann. Und natürlich die in den USA so verbreiteten Softdrinks. Die sind wirklich schädlich. Also die drei Dinge bei den Getränken absolut meiden. Alkohol, also insbesondere Bier meiden.
Ja.
Alles andere zu verbieten, lässt sich häufig im wirklichen Leben dann auch nicht einhalten.
Passt nicht in die Wirklichkeit.
Genau.
Und in Pandemiezeiten mit ohne Freude ja wahrscheinlich auch dann kaum einzuhalten. Aber eine Frage, die wir schon vor Jahren, als wir dieses Thema mal hatten, auch bei den Hörerinnen und Hörern hatten, wie ist es denn mit alkoholfreiem Bier?
Alkoholfreies Bier ist genauso schädlich wie normales
Ach,
Bier.
Ach du liebe Zeit.
Ja.
Ja. Also bleiben wir doch bei den Erstgenannten, also Wasser, Tee,
Kaffee,
all dem. Kaffee ist gut, ne?
Kaffee ist gut. Kaffee ist so völlig unschädlich, im Gegenteil.
Okay. Gibt es da eine Mengenangabe? Was würden Sie empfehlen?
Also wenn 3 bis 5 Tassen Kaffee pro Tag.
Ja.
Also die Daten waren ganz gut. Die sind von meiner Kollegin aus USA, Tuina Nuoogi, sehr schön gezeigt worden. Vitamin C als solches, da gibt es auch noch interessante Daten. Ich erinnere an einen Vortrag auf dem Euler letztes Jahr, auf dem Europäischen Rheumatologenkongress, als es noch nicht virtuell war. Und dort wurden auch ganz gute Daten zu Zitrusfrüchten vorgelegt, also reines Vitamin C.
Ah ja, okay, denn ansonsten wäre ja die Frage, kommt da Fructose mit ins Spiel?
Ganz genau.
Dann also reines Vitamin C, auch da gibt es eine Mengenempfehlung, eher 500 oder eher
so,
noch mehr?
So um den Bereich.
Ansonsten also, bringt angeblich ja Vitamin C in all den Studien für alle anderen Fragestellungen relativ wenig.
Richtig.
Aber da könnte es unter Umständen eine Rolle mitspielen.
Ganz genau.
Nierensteine können sich auch entwickeln unter so einem höheren.
Und die Nierenerkrankungen rangieren in der Tat, wenn man die Begleiterkrankungen sich vor Augen führt, an zweiter Stelle. Also zunächst mal Herz-Kreislauf allgemein und dann kommen schon als Begleiterkrankungen der chronischen Gicht sofort die Nierenerkrankungen, die in 60-70% der Fälle auch das Schicksal des Kranken weiter bestimmen. Das wird häufig nicht so früh erkannt, aber es gibt natürlich Ablagerungen in der Niere, es gibt die Nierensteine und es gibt wirklich die deutlichen Nierenfunktionseinschränkungen.
Kann man die dann richtig auch schon bei den üblichen Messungen auch verfolgen, dass der plötzlich sagt, der eine Nierenwert ist nicht mehr so gut und dann wäre der Verdacht in diese Richtung zu lenken?
Auf jeden Fall. Das macht man ja mittlerweile mit der Berechnungsformel der glomerulären Filtrationsrate. Und dort sieht man eigentlich sehr früh schon die Einschränkungen. Weil das Kreatinin als solches, was wir früher ja ausschließlich gemessen haben, ist ja doch ein sehr grober Wert, möchte ich sagen. Aber wenn man im Verlauf die errechnete Formel einsetzt, dann sieht man schon, ob sich hier über einen Zeitraum Einschränkungen ergeben. Und dann muss man entsprechend dort auch wiederum durch Trinkmenge und Ähnliches gegensteuern. Und natürlich immer Einhaltung des Zielwertes. Und wir kommen wirklich, wenn wir an diese Dinge herangehen, immer wieder zu dem großen Problem der Adhärenz.
Was ist das?
Was heißt das?
Ja.
Das heißt, der Patient ist sehr willig sozusagen, unsere Ratschläge zu befolgen, solange er noch im Zustand des akuten Gichtanfalles ist.
Aber danach?
Wenn er aber danach in die schmerzfreie Phase kommt, dann wird in der Regel alles an Empfehlungen oder häufig über den Haufen geworfen. Die Medikamente werden nicht mehr eingenommen, sodass es eben auch darüber gute Statistiken gibt, dass es, sagen wir, im ersten Jahr einen Gichtanfall gibt, im zweiten Jahr zwei und so weiter. Exponentiell, das lernen wir ja gerade in einem anderen Bereich, die exponentielle Zunahme der Gichtanfälle ist eine klare Beobachtung, weil es sich bei dieser Patientengruppe häufig um Patienten handelt, ja, die unsere Ratschläge nicht so zuverlässig befolgen.
Wir gehen auf die Nachrichten zu. Ganz kurze Frage deshalb nur, gibt es eine Chance, irgendwann vielleicht die Medikamente auch weglassen zu dürfen?
Nein.
Also wenn, einmal, immer?
Wenn der Wert sich nur so, der Zielwert sich nur so korrigieren lässt. Wir können ja vielleicht danach nochmal über Diät und Lebensstil sprechen.
Genau, jetzt kommen nämlich die Nachrichten.
Genau.
Wir sehen uns ja nicht. Deshalb darf ich da einfach zwischengehen. Gicht, neue Sicht auf eine uralte Krankheit. Das ist unser heutiges Schwerpunktthema. Und Ihre Fragen bitte unserer für Sie kostenlosen Hotline Nummer 00800 4464 4464. Gern auch eine E-Mail, sprechstunde@deutschlandfunk.de.
Die Sprechstunde im Netz. Auf deutschlandfunk.de/Sprechstunde. Auch als Podcast. Jetzt abonnieren.
Frau Professor Rike Alten ist Chefärztin der Abteilung für Rheumatologie, klinische Immunologie und Osteologie an der Schlossparkklinik in Berlin. Und unser Thema Gicht, neue Sicht auf eine alte Krankheit, das Schwerpunktthema heute. Ein Hörer, 50 Jahre alt ist er, aus Norddeutschland, hat angerufen. Ein erster Gichtanfall kam mit 22 im rechten Großzeh. Heute verzichtet er auf Alkohol, hat auf vegetarische Ernährung umgestellt, aber er nimmt auch eben halt Medikament. Jetzt allerdings in geringer Dosierung und hat einen Harnsäurewert 4,8. Also man kann sogar den britischen Zielwert erreichen.
Richtig. Und damit ist er eigentlich vor weiteren Gichtattacken, Anfällen, Schüben geschützt.
Nochmal zu diesem Zielwert in Deutschland, 6,0 Milligramm pro Deziliter. Wenn er höher ist, ist das so eine Wahrscheinlichkeitsgeschichte? Es ist ja nicht klack, bumm, drüber und man hat Gichtanfall und Tofi und so, sondern das ist so etwas Gleitendes.
Die meisten Patienten bewegen sich in einem Bereich zwischen 6 und 7, etwas über 7. Und viele Labore setzen den Cut-off eigentlich zu hoch. Die fangen erst ab 7 an, sozusagen diese Ergebnisse fett auszudrucken. Und das fällt dann häufig in der Beobachtung auch ärztlicherseits gar nicht so sehr auf. Wenn eben auch hier das, was gefordert wird, zumindest die 6 als Grenzwert angesetzt werden würde, würden, glaube ich, mehr Patienten gezielter behandelt werden. Die Frage ist natürlich, die sich sofort stellt, wollen wir die sogenannte Erhöhung der Harnsäure behandeln oder wollen wir die Gicht behandeln? Und da gibt es auch eine klare Empfehlung, dass man zunächst natürlich versucht, gerade den Serum-Harnsäurewert durch dietetische Maßnahmen, Reduktion des Übergewichtes etc. zu reduzieren und spätestens aber beim ersten Gichtanfall die Behandlung erfolgen muss.
Also ein mit weiteres, Medikament, ja.
Mit Medikamenten neben der Diätberatung. Ein weiteres großes Problem, das haben wir auch bei unserem eigenen letzten sehr kranken Patienten beobachten können, entzieht sich häufig die Diagnose der Gicht dem erstbeobachtenden Arzt. Warum ist das so? Der Patient geht mit diesen Beschwerden in die Rettungsstelle. Der junge Kollege lässt die Harnsäure bestimmen, ja, und die Harnsäure ist eher unternormal. Im akuten Anfall ist die Serumharnsäure unter dem Normwert. Und das führt viele auf eine falsche Fährte oder besser gesagt nicht auf die richtige Fährte.
Dabei ist das seit 30 Jahren im Staatsexamen eine immer wieder gestellte Frage. Ja. Aber wichtiger Hinweis auch für Patientinnen und Patienten, dass die wissen, also das bringt eigentlich gar nichts, da zu gucken, weil ein niedriger oder normaler Harnsäurewert spricht nicht gegen einen Gichtanfall. Richtig. Das ist ja die Message. Jetzt haben wir Hörerinnen und Hörer schon in der Leitung. Eine Apothekerin ruft uns an, ist unsere Hörerin, unsere erste. Schönen guten Tag.
Guten Tag, mein Name ist Rotkegel. Ich habe eine Frage an die Expertin. Leider konnte ich Ihre Ernährungsempfehlungen nur hören wegen meines Gesprächs mit Deutschlandfunk, was die Getränke anbelangt. Aber im Intro wurde noch einmal wieder gesagt, dass auf Hülsenfrüchte, Spargel und Spinat möglichst zu verzichten sei oder der Verzehr zu reduzieren sei. Und das stimmt meines Erachtens nicht mehr. Ich habe hier eine Leitlinie, diese AWMF-Leitlinie, Gicht, akute Gicht in der hausärztlichen Versorgung. Da wird verwiesen auf eine Patienteninformation der DGAM und da steht, dass gut ist in der Ernährung alles Vegetarische. Und vor wenigen Jahren ist meines Wissens durch Studien bewiesen worden, dass diese vegetarische Kost nicht den Harnsäurespiegel in die Höhe treibt. Und das bewegt mich, weil ich das einerseits lehre, andererseits die Patienten aufkläre und doch immer wieder dann in den Medien kommt, ja, Hülsenfrüchte meiden, Spinat meiden. Ja. Und das, ja, man bekommt das dann niemals aus den Köpfen, dass das ja nicht mehr stimmt.
Dabei ist das ja schon bei Wojcik vom Büchner ein Thema gewesen mit den Hülsenfrüchten.
Richtig. Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Im Grunde können wir klar sagen, wenn die Ernährung auf Gemüse orientiert ist, auf Milchprodukte und auf Eier, dann sind wir auf der richtigen Schiene. Es gibt aber einige Buhmänner bei den Gemüsen, insbesondere zum Beispiel wirklich Hülsenfrüchte, Linsen. Aber was ich immer wieder auch im klinischen Alltag sehe, wir sind ja hier in Berlin in einer guten Spargelregion, vermehrter Spargelkonsum löst akute Gichtanfälle aus. Also das sagt mir auch die Klinik. In Bezug auf alle anderen Gemüsesorten fehlen uns natürlich evidenzbasierte Daten ganz konkret für das oder das, die Hülsenfrucht. Ja? Ich habe auch das Intro gehört und habe auch ein bisschen gestutzt, ob man das wohl alles so über einen Kamm scheren kann. Ich denke mal, eine vegetarische Ernährung ist auf jeden Fall besser als eine Ernährung, die Fleisch im Mittelpunkt hat. Wir wissen ja auch, dass insbesondere in den Häuten, also in der Kruste vom Schweinebraten oder auch vom Fisch,
vom Hähnchen
ganz,
auch,
ja, ja, ganz besonders viele Purine enthalten sind, die wirklich ungünstig sind.
Auch das noch ein wichtiger Hinweis, jetzt ernährungstherapeutisch der Hinweis. Danke aber herzlich an die Hörerin für das. Ich werde das nochmal nachgucken mit dem Intro, weil da ja auch viel Historisches oder viel früher Gemeintes und Geglaubtes auch zusammengefasst wurde. Danke für diese Differenzierung. Was ist mit Backhefe, fragt ein Hörer. Das soll Gicht verursachen. Ist das korrekt?
Bin ich überfragt.
Ja, er hat das von unterschiedlichen Seiten gehört, sagte, aber niemand konnte das bestätigen. Enthält jeder Fruchtsaft Fructose? Ist eine weitere Frage von einer Hörerin.
Das kann man gucken. Das steht ja meistens bei den Bestandteilen drauf und das schauen wir auch dann entsprechend nach. Also bei uns, die Diätberatung in der Klinik, hat sozusagen die fruktosehaltigen Fruchtsäfte weitgehend aus dem Angebot versucht zu entfernen.
Deutschlandfunk, Sprechstunde.
Willkommen zum dritten Teil der heutigen Sprechstunde mit Christian Flotho am Mikrofon. Unser Schwerpunktthema Gicht, neue Sicht auf eine alte Krankheit. Und zum Einstieg in diesen dritten Teil der Sendung ein Fallbeispiel von Martin Winkelheide. Er hat mit einem Patienten aus der Klinik, unserer heutigen Expertin im Studio, die uns ja zugeschaltet ist aus Berlin, aus unserem Funkhaus dort, nämlich an der Berliner Schlossparkklinik, über seinen ziemlich besonderen Krankheitsfall gesprochen.
Herr W. aus Berlin ist 54 Jahre alt. Im September ging er ins Krankenhaus. Er wollte sich an der rechten Hand operieren lassen.
Da ist das Handgelenk versteift worden.
Der Grund? Eine fortgeschrittene Arthrose im Gelenk.
Deswegen ist da eine Metallplatte eingesetzt worden und ein Spaten aus dem Becken kam, damit das dann wieder fest wächst. War schon eine etwas größere Operation.
Knapp eine Woche nach dem Eingriff wurde Herr W. nach Hause entlassen. 2 Tage war er zu Hause, dann ging es plötzlich los. Herr W. bekam starke Schmerzen, vor allem in den Füßen.
Rechtes Bein ist angeschwollen, der Fuß, Sprunggelenk und so weiter und Achillessehnenansatz haben unglaublich wehgetan. Ich konnte gar nicht mehr laufen, also kein Gewicht mehr auf den rechten Fuß geben. Und beim linken Fuß war es der große Zeh, also das Gelenk, was dann auch so wehgetan hat, dass ich dann im Prinzip nur noch mit fremder Hilfe irgendwo hingekommen bin. Das war wie eine zunehmende Spannung, als ob jemand ganz doll irgendwo drückt. Das wurde immer stärker, sodass ich dann auch im Liegen unglaubliche Schmerzen hatte. Und wie gesagt, eine Belastung auf entsprechende Füße ist überhaupt nicht mehr möglich gewesen. Also gehen oder so war ausgeschlossen.
Woher kamen die Schmerzen? Hatten die Schmerzen etwas mit der Operation an der Hand zu tun?
Ich habe überhaupt keinen Zusammenhang gesehen.
Wegen der starken Schmerzen begab sich Herr W. ins Krankenhaus, in die Berliner Schlossparkklinik. Er wurde untersucht, auch von Professor Rike Alten, der dortigen Chefärztin für Rheumatologie.
Wie aus der Pistole geschossen, hat sie eigentlich gesagt, na, das sieht nach einem Gichtanfall aus. Und da war noch keine Blutuntersuchung und keine Sachen gemacht, aber das war einfach nur ein, ja, vielleicht aus der Erfahrung heraus oder so. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich hätte es nicht sofort gesehen.
Die Vermutung von Rike Alten, der Gichtanfall ist durch die Operation ausgelöst worden. Bei der Operation sind Harnsäurekristalle aus dem Handgelenk mobilisiert worden.
Also mir ist erklärt worden von ihr, dass offensichtlich im Körper schon an mehreren Stellen solche kristalline Ablagerungen sind, die mich bisher noch nicht weiter irgendwo beeinträchtigt hatten. Und sie hat gesagt, durch die OP in der Hand ist das in den Körper ausgeschwemmt worden.
Die Akutbehandlung ist inzwischen abgeschlossen. Herr W. hat Medikamente gegen die Schmerzen bekommen und gegen die akute Entzündung. Und die Blutwerte sind regelmäßig kontrolliert worden.
Ich kann auf alle Fälle wieder laufen. Es ist an der Achillessehne und an anderen Stellen noch zu spüren, dass es ein größeres Problem gegeben hat. Ich sag mal, das ist nicht alles komplett schmerzfrei, aber ich kann mich bewegen, ich kann laufen und die Schwellung ist zurückgegangen auf alle Fälle. Also insofern eigentlich ein sehr guter Erfolg.
In ein paar Wochen stehen noch einmal Kontrolluntersuchungen an. Dann wird entschieden, wie es weitergeht. Ob Herr W. noch weiter Medikamente nehmen muss, welche und wie lange.
Ein Fallbeispiel zusammengestellt und überhaupt aufgespürt auch von meinem Kollegen Martin Winkleide.
Die Sprechstunde im Netz auf deutschlandfunk.de/Sprechstunde. Auch als Podcast.
Dieser Fall geht einem noch ein Stück nach. Und das Gute ist, dass die diagnostizierende Ärztin ja unsere Expertin heute im Studio ist. Denn das ist ja an ihrer Klinik, an der Berliner Schlossparkklinik, der Klinik für Rheumatologie, für klinische Immunologie und Osteologie, dort gewesen, Frau Professor Rike Alten. Wie kann das sein? War das Ihre klinische Erfahrung, dass Sie das haben? Das ist das?
Also erstmal hat mich das klinische Bild von der Podagra, also der Großzehen-Rundgelenksarthritis, sehr beeindruckt. Ich habe das auch fotografisch dokumentiert. Und was mich eigentlich dahin geführt hat, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um eine Infektion, die ja auch in Erwägung gezogen werden muss, handelt klinisch war, dass es an mehreren Stellen auftrat, dass das Sprunggelenk auch betroffen war und dann war bei dem Patienten auch noch ein dicker Finger aufgetreten. Also es war wirklich an mehreren Stellen nachweisbar und der Patient war natürlich deshalb auch so immobil gewesen. Wir haben auch entsprechend natürlich blutgerinnungshemmende Medikamente gleich eingesetzt, nachdem er bei uns aufgenommen worden war, weil er sich natürlich gar nicht abschützen konnte. Ja, die operierte Hand war ja noch ganz frisch sozusagen und der Orthopäde, der ihn operiert hat und uns ja kontaktiert hat auch und um Hilfe gebeten hat, es war ja noch praktisch, waren noch nicht mal die Fäden entfernt, also war eine ganz frische Operation noch gewesen. Er hatte sowas auch noch nie gesehen und zum Glück bestand eine gute Kommunikation zwischen uns, sodass wir den Patienten auch gleich sofort aufgenommen haben, Freitagnachmittag, Klassiker sozusagen. Die Harnsäure war normal. Die war so eher unternormal niedrig. Es gibt einen Entzündungswert, der hilfreich ist in einer solchen Situation. Es kam dann übrigens übers Wochenende noch ein diensthabender Kollege ins Haus, der nochmal Rücksprache nahm, ob er nicht doch sicherheitshalber Antibiotika ansetzen sollte. Das Entscheidende ist aber, dass auch bei diesen Patienten gab es Begleiterkrankungen. Der Patient war zuckerkrank, der war relativ gut eingestellt gewesen und hatte natürlich auch noch Herz-Kreislauf-Nebenerkrankungen, hohen Blutdruck, Herzrhythmusstörungen und so weiter. Und in einem solchen Fall nimmt man nicht so gerne die sogenannten nicht-steroidalen Antirheumatika, sondern nimmt eigentlich lieber vorübergehend Prednison, also Glucocorticoide, Cortison.
Das reine Cortison, genau. Wegen der Herzkomponenten, die ja bei anderen Medikamenten dann doch eine Rolle spielen
eben
können.
Und zwar beginnt man da in der Regel mit 40 Milligramm. Dann gibt es auch ein klares Schema, das kann relativ rasch runterdosiert werden. Und was noch wichtig ist, ist, dass man bereits im akuten Anfall sozusagen die Prophylaxe beginnt mit dem Gift der Herbstzeitlosen, mit dem Colchicum oder dem Colchicin.
Ja.
Das ist ganz wichtig, weil diese Therapie muss auch im Rahmen der weiterführenden Therapie über 6 Monate eingehalten werden. Darüber muss der Patient auch sehr gut aufgeklärt werden. Und jetzt gibt es einen großen Schulenstreit, zum Beispiel zwischen den Engländern und den Franzosen. Die Franzosen sagen in ihrer neuen Leitlinie, die jetzt gerade kürzlich erschienen ist, dass bereits in diesem akuten Stadium auch die harnsäuresenkende Therapie eingeleitet werden soll. Die Engländer warten sozusagen einige Wochen bis Monate ab. Ich persönlich ziehe die französische Einstellung vor. Ich beginne immer im akuten Stadium, weil das der Moment ist, wo der Patient eigentlich am meisten zuhört, was wir sagen. Und beginne dann eben auch mit Allopurinol, relativ rasch, 100, also 200 Milligramm. Also ein klassisches
Medikament zur Senkung der Harnsäure.
Genau. Mhm. Und das muss dann aber auch beobachtet werden. Im weiteren Verlauf wird sich die Harnsäure ja erholen. Und dann muss man gucken, das muss man praktisch titrieren, ganz fein säuberlich titrieren. Und mit dem Medikament kommt man in der Regel gut hin, mit einer Standarddosis meistens um 300 Milligramm. Interessanterweise geben die Amerikaner übrigens bis zu 800 Milligramm. Also der Kollege, der sich am meisten in den USA um die Gicht kümmert, Jaswinder Singh, gibt bis zu 800. Mhm. Darüber haben wir auch schon viel diskutiert, das traue ich mich nicht. Also bei mir ist es meistens so, dass die Patienten mit 300 Milligramm pro Tag sehr gut auskommen. Und diese Therapie muss aber kontinuierlich fortgeführt werden, wenn es sich um so ein schweres Krankheitsbild handelt wie bei diesen Patienten. Und dann kann aber die Colchicintherapie nach 6 Monaten in aller Regel abgesetzt werden.
Na, das ist aber doch eine Menge, die jemand dann doch bekommt. Was für ein Nebenwirkungsprofil ist denn da zu erwarten? Denn das ist natürlich doch ein einschneidendes Lebensereignis. Erstmal 2 Medikamente und eins dann dauerhaft für den Rest auch möglicherweise des Lebens nehmen zu müssen.
Colchicin haben wir früher Fehler gemacht. Das haben wir so lange gegeben, bis der Patient erbrochen hat oder bis ihm übel wurde.
Gottes Willen.
Ja, das war die Regel ganz früher. Das macht man nicht mehr. Man gibt 3x 0,5 Milligramm. 2 0,5 reichen auch bei schlankeren Patienten, aber in der Regel 3x0,5 und es ist gut verträglich, Herr Flotho. Es ist wirklich keine komplikationsbelastete Therapie. Hm. Und wir wissen aber, dass diese Patienten natürlich wegen ihrer häufigen Begleiterkrankungen, Blutdruck, Hypertonus und so weiter, natürlich noch andere Medikamente haben müssen. Auch bei diesen Patienten war es kurzfristig so, dass wir die Medikation gegen den Diabetes mellitus vorübergehend auf Insulin umstellen mussten.
Damit das besser einzustellen
ist. Ganz genau.
Jetzt ein Hörer, der auch schon vor den Nachrichten war, dankenswerterweise nochmal wieder in der Leitung ist. Und der hat eine ganz konkrete Frage. Schönen guten Tag.
Ja, wunderschönen Tag. Mein Name ist Peter Carstens. Ich habe eine Frage. Wenn der Schmerz weg ist, bauen sich die Kristalle ab im Körper oder was passiert damit? Also ich habe festgestellt, wenn ich sag mal, vernünftig lebe, also weniger Fleisch und weniger Alkohol trinke, zu mir nehme, also dann ist der Schmerz weg. Ich habe dann eine Zeit lang dieses Allopurinol genommen und das habe ich abgesetzt, seit ungefähr einem halben Jahr. Und ich habe nur festgestellt, dass ich bei einem vernünftigen Lebenswandel noch keine Schmerzen habe. Nur die Frage, bauen sich die Kristalle ab?
Die Kristalle bauen sich ab und die Ablagerungen vor allen Dingen der Kristalle in den Weichteilen, Sehnen und Gelenken, wenn die Serumharnsäure dauerhaft abgesenkt ist. Meine Einschätzung unter 5 Milligramm pro Deziliter, die deutsche Empfehlung unter 6, aber auf jeden Fall nicht darüber. Dann werden über einen längeren Zeitraum werden diese Ablagerungen bilden sich zurück. Aber dass Sie jetzt das Medikament Allopurinol abgesetzt haben, kann sozusagen für Sie nicht gut sein, wenn Sie nicht regelmäßig in ärztlicher Betreuung sind und Ihre Werte kontrolliert werden. Das gehört einfach dazu.
Also wenn man so einen Schritt macht, das abzusetzen, dann ist das Ihre Empfehlung, dass man auf jeden Fall dort kontrollieren lässt, ob da nicht doch wieder etwas notwendig werden könnte.
Genau.
Sie hatten eine Dosis angegeben, die lässt sich verringern möglicherweise, wenn man das bespricht und kontrolliert macht?
Auf jeden Fall. Also viele Patienten kommen interessanterweise mit 100 Milligramm pro Tag sehr gut aus.
Also einer sehr geringen relativ, ne? 300 Milligramm war das andere, das ist ja dann nur noch ein Drittel. Das Nebenwirkungsprofil auch von diesem Präparat?
Also es gibt dermatologische, also Hautprobleme kann es geben vom Allopurinol. Aber ich sehe eigentlich, obwohl ein Großteil unserer Patienten ja diese Medikation erhält, praktisch keine relevanten Nebenwirkungen.
Ich glaube, dass der nächste Hörer, wenn ich das jetzt richtig sehe, hier auf dem Monitor, auch zumindest mit diesem Medikament Erfahrung hat. Vielleicht knüpft sich sogar eine Frage daran. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Beisch mit meinem Namen. Ja, also eigentlich war ja meine Frage schon fast beantwortet damit.
Aber bitte gern nochmal, das ist ja von der anderen Seite.
Ja, war aber meine Frage im Endeffekt auch gewesen. Also ich bin 50 Jahre alt und man hat mir mit 16 Jahren schon gesagt, sie werden mal da unheimlich Probleme kriegen, weil ihre Harnsäurewerte eigentlich da schon viel zu hoch waren. Da habe ich es ein bisschen schleifen lassen, ja, und sag mal so, seit 10 Jahren halte ich mich eigentlich auch ans Essen und Trinken und alles super. Aber wenn ich wirklich mal ein Glas Wein oder 2 Gläser Wein trinke bei einer Feier, weil ich mir doch sage, muss nie auf alles verzichten, merke ich es auch 2-3 Tage später auch prompt. Also ich kriege da auch gleich wieder Quittung, lasse es dann auch wieder sein, nehme dann das Allopurinol, ja, und nimm das auch eine Weile und das ist dann wieder auch weg, wenn es dann wieder besser geht, weil man mir gesagt hat, dass das vielleicht auf Dauer die Nieren schädigen könnte. Aber nur höre ich das ja so ein bisschen so raus, dass es dann vielleicht doch eher kontraproduktiv ist, die Tabletten nicht zu nehmen. Also ist es vielleicht doch besser, daran festzuhalten auf Dauer oder kriegt man da Probleme? Das wäre eigentlich meine Frage.
Erste Antwort auf die erste Frage. Die Gicht als solche ist nierenschädigend und die erhöhte Serumharnsäure kann eben auch zu einer Einschränkung der Nierenfunktion führen. Und wenn man sozusagen das eine Risiko mit dem anderen abwägt, dann ist die Gicht sicher der gefährlichere Feind. Und noch eine Sache ist wichtig, das Allopurinol ist keine Bedarfsmedikation. Es ist wirklich ähnlich wie beim Blutdruck eine Dauermedikation.
Also im Grunde genommen die Frage beantwortet und wahrscheinlich der Hinweis mit dem Hausarzt, der Hausärztin, das zu besprechen. Vielleicht kommt ja auch, es ist ja auch eine Frage der Dosis dann wiederum.
Richtig.
Noch, Frau Prosser-Alten. Also ein guter Grund, nochmal nachzufragen und das zu besprechen. Vielen Dank für den Anruf.
Alles klar, danke schön.
Schönen Tag nach Görlitz. Es gibt eine etwas komplexere Frage von einem Hörer. Im Juni des Jahres wurde er wegen anhaltender Rhythmusstörung mit 38% Nierenfunktion noch ins Krankenhaus eingeliefert. Anschließende Herzkatheteruntersuchung wurde auch ein Kontrastmittel eingesetzt. Danach hatte der Hörer über 10 Wochen sehr schwere Gichtanfälle in beiden Füßen und Knien, bekommt seitdem Allopurinol verschrieben. Ein behandelnder Arzt sagt, dass die Ursache das Kontrastmittel sein könnte. Kann es wirklich sein, dass sich dieses Mittel so lange bezüglich Gicht auswirkt und was man eventuell künftig anders machen kann?
Also in der Regel wird ja vor der Gabe eines Kontrastmittels immer die Nierenfunktion geprüft. Und wenn bereits zu dem Zeitpunkt der Gabe des Kontrastmittels die Nierenfunktion auf 1/3 reduziert war, wäre ich zum Beispiel sehr vorsichtig gewesen mit der Gabe eines Kontrastmittels. Und ich glaube, dass sich durch das Kontrastmittel die Nierenfunktion als solche weiter verschlechtert hat und dass vorher sozusagen grenzwertige Harnsäurewerte natürlich durch die Verschlechterung der Nierenfunktion auch entsprechend angestiegen sind.
Also
es ist ein richtiger Zirkulus Viciosus. Und umso wichtiger ist, also wir sind sehr, sehr vorsichtig überhaupt mit der Gabe von Kontrastmitteln heutzutage. Und eigentlich nur bei normaler Nierenfunktion und sonst entsprechend Dosis angepasst oder Dosis reduziert.
Wenn das geht bei einer Herzkatheteruntersuchung, die dann notwendig ist, oder sind Sie da auch dann, kann man da über die Dosis auch mit den behandelnden Kardiologen im Gespräch sein?
Es gibt ja Alternativmethoden. Es gibt das Cardio-MR, wo man viele dieser Dinge ja auch sehen kann. Und man kann eben auch viele Untersuchungen vor der eigentlichen Herzkatheteruntersuchung durchführen, um eine klare Aussage zu bekommen, ob und welche Intervention nötig ist. Aber das muss man natürlich in Zusammenarbeit mit den Kardiologen abstimmen, die das auch in der Regel beherzigen.
Ja. Eine Hörerin möchte wissen, ob es Medikamente gibt, die das Gichtrisiko erhöhen, zum Beispiel ASS, also Acetylsalicylsäure in niedriger Dosis.
Ich glaube, bei der ASS haben wir da kein Risiko, aber alle Diuretika, also alle wassertreibenden Medikamente wie die Thiazide, sind sozusagen schlechte Partner, wenn man ein Gichtrisiko hat. Und sie erhöhen die Serumharnsäure.
Warum? Weil sie eben halt eindicken, in Anführungszeichen?
Genau. Hm.
Ja, das wird dann eben halt abgewogen werden müssen. Oder gibt man dann meist gleich noch dieses andere Medikament hinzu?
Muss man im Einzelfall prüfen und vor allen Dingen im Verlauf prüfen. Mhm. Viele Patienten brauchen ja diese Diuretika und man muss es aber wissen, dass dann eben ein Risiko einer erhöhten Serumharnsäure und einer Gichtmanifestation bestehen kann und entsprechend gegensteuern.
Mhm. Jetzt ist ein Hörer am Telefon, der eine sehr konkrete Frage auch hat, ein eigenes Beispiel. Schönen guten Tag.
Ja, Sie
können
gerne. Guten Tag.
Guten Tag, Sie können gerne Ihre Frage stellen.
Ja, ich habe folgende Frage. Ich habe erhöhte Harnsäurewerte, so um 6,3 bis 6,7 werden in der Regel gemessen. Und ich habe immer wieder einmal in größeren Abständen einen stark geschwollenen Fuß. Die Ärzte sagen, das ist von der äußeren Erscheinung her ein Gichtanfall, aber ich habe keinerlei Schmerzen dabei und das hat also doch offenbar auch einige Ärzte deutlich irritiert. Frage, kann es sich um einen Gichtanfall handeln, bei dem Schmerzen nicht auftreten?
Der akute Gichtanfall, das wussten schon die Alten sozusagen, war immer und ist immer von Schmerzen begleitet. Deshalb würde ich in Ihrem Fall unbedingt den Ultraschall zu Hilfe nehmen, um zu schauen, ob die Schwellungen, die Sie beschreiben, gelenkbezogen sind und ob sich die entsprechenden Doppelkonturstrukturen, nach denen wir suchen, dort abbilden lassen. Darüber hinaus, wenn es sich wirklich um eine gelenkbezogene Schwellung handelt, wäre in diesem Fall auch sinnvoll, eine Punktion vorzunehmen und dann unter dem Mikroskop nachzuschauen, ob sich in der Flüssigkeit Harnsäurekristalle nachweisen lassen.
Das macht dann jemand aus der Orthopädie wahrscheinlich.
Das machen die Rheumatologen.
Oder die Rheumatologen, ja. Die ja nicht so, die sind ja eher rar gesät und man kommt ja da nicht ohne weiteres an Termine. Das möge ja auch noch dazu gesagt werden. So dass vielleicht dann vom Hausarzt oder Hausärztin die Steuerung kommt.
Ja, auf jeden Fall. Aber die Hausärzte punktieren eben nicht so gerne. Also sie müssen sich schon einen Partner suchen, zum Beispiel eben einen Orthopäden, der sich auskennt mit den Dingen oder einen Rheumatologen. Wir machen das eigentlich ganz gerne. Also wir sind ja auch ein bisschen handwerklich interessiert und von daher freuen wir uns immer, wenn wir solche Dinge auch, vor allen Dingen es sieht eben so, wenn wir genügend Möglichkeiten haben, machen wir auch die bereits anfangs schon erwähnte Dual Energy Computertomographie. Oder aber, wie gesagt, wir machen die Punktion und den Ultraschall. Das ist für uns eigentlich keine so besonders aufwendige Methode.
Für den Hörer bedeutet das aber die klare Wegweisung, das entsprechend diagnostisch abklären zu lassen. Hilft Ihnen das weiter?
Ja, ich bedanke mich sehr für die Auskunft.
Danke auch für Ihre Frage. Alles Gute für Sie. Und es gibt wirklich Nachfragen ohne Ende in Richtung Alkohol und Bier. Also auch eine ganz dezidierte Nachfrage. Man sollte Alkohol vermeiden. Die Frage Wein auch. Geht es um den Alkohol oder um bestimmte Inhaltsstoffe? Wie also ja beim Bier, wo ja auch das alkoholfreie Bier ein Problem ist.
Ich glaube, beim Bier ist auch der Hefeanteil in der Tat, das wurde ja vorhin auch schon mal zur Sprache gebracht, ein wichtiger Faktor. Und sicher ist der Alkohol als solches auch ein Schuldiger. Aber ich denke mal, Sie erwähnten das vorhin schon, Herr Flotow, ganz verzichten können wir nicht. Und ich glaube, ein Glas trockener Weißwein, ein Riesling oder ähnliches, birgt sicher ein geringeres Risiko als ein großes Maß Bier. Und da muss man sich dann entscheiden. Oder man sagt, man trinkt eben nur Tee.
Ja, da wird es welche geben, die nachfragen, ein Glas Rotwein geht auch statt Weißwein?
Geht auch.
Und wir haben tatsächlich hier eine Frage vorliegen. Gibt es eine Unterscheidung bei Bier? Aha, steht da, Bier ist also schädlich. Gibt es eine Unterscheidung zwischen Weizenbier oder Pilz? Also da will jemand noch handeln.
Keine Ahnung.
Und
ich glaube, beide sind nicht gut.
Und Kaffee ist angesprochen worden. Jetzt die Frage, Kaffee mit Milch. Also macht Milch das Ganze wieder kaputt oder ist das...
Ist nicht untersucht. Man weiß nur, die große USA-Studie hat Kaffee als solches untersucht. Und die Frage, ob oder mit oder ohne Milch oder Whitener, wurde in dieser Studie nicht behandelt.
Ihr Anliegen ist ja immer auch die entzündliche Komponente dabei, was da im Körper alles mit passieren kann. Vielleicht, dass Sie nochmal den Ausgangspunkt nehmen von diesem Beispiel des Patienten, Handoperation, und da sind Kristalle irgendwie in Bewegung gekommen im Körper. Gab es schon Kristalle? Wie kann da ein Anfall ausgelöst werden? Wodurch?
Ich bin ja auch Immunologin und deshalb interessiert mich die Gicht ganz besonders. Und zwar, Gicht ist die einzige Erkrankung des Menschen, in der ein mechanischer Reiz, nämlich das Kristall, einen immunologischen Prozess auslöst. Und zwar werden eben immunologische Botenstoffe durch die Kristalle sozusagen ausgelöst. Und da hat man jetzt in jüngerer Zeit erforscht, dass ein ganz wichtiger Bestandteil des menschlichen Körpers, das sogenannte Inflammasom, daran beteiligt ist. Und dieser Botenstoff heißt Interleukin-1-Beta, den wir auch in unserer Klinik ganz anfänglich schon für viele Indikationen erforscht haben. Der ist mittlerweile im Einsatz für schwere Erkrankungen im Kindesalter, auch sozusagen für das familiäre Mittelmeerfieber, aber eben auch zugelassen für die Behandlung des schweren therapierefraktären Gicht, wovon es in Deutschland immerhin 5.000 bis 8.000 Patienten noch gibt. Und diese Substanz ist eben der Schlüssel sozusagen zum Verständnis der Gicht. Das ist ganz wichtig, dass eben die Entzündung wirklich ausgelöst wird durch die Harnsäurekristalle und auch unterhalten wird dann. Deshalb ist es so wichtig, die Harnsäure wieder abzusenken, die Kristalle sozusagen auszuschwemmen und den Körper davon zu befreien.
Also es geht dann um die Kristalle, dass die sich auflösen mögen letztlich, weil die eben nicht nur pieken, in Anführungszeichen, sondern eben diesen immunologischen Reiz setzen. Insbesondere wenn sie, ja, und beim Auflösen werden sie auch freigesetzt. Oder ganz lösen genau. Die sich am Ort auf. Also das Auflösen kann auch ein Problem sein.
Ja, das haben wir ja auch gesehen bei dem operierten Patienten, die müssen dann auch entsprechend ausgeschwemmt werden durch eine dauerhafte Absenkung der Harnsäure und eine entsprechende Regulierung der Nierenfunktion, viel Flüssigkeitszufuhr und so weiter.
Deshalb hungern kann unter Umständen oder zu wenig trinken ist auch ein Problem.
Natürlich.
Also damit können Anfälle provoziert werden mit und wie ist es mit Fasten, also diesem Kurzzeitfasten,
kann auch Gichtanfälle auslösen. Ich fand noch ganz interessant bei unseren Hörerfragen, wir haben ja ausschließlich männliche Anrufe erhalten. Das ist ja zum Beispiel bei anderen Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis ganz anders. Da dominiert ja das weibliche Geschlecht und wir sehen auch hier die Verteilung sozusagen, dass überwiegend das männliche Geschlecht von diesen Problemen betroffen ist.
Einige Hörerinnen waren doch dabei, da habe ich dann das nicht dazu gesagt. Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Fragen. Vor allem Dank an unsere Studioexpertin. Frau Professor Rike Alten ist Chefärztin der Abteilung für Rheumatologie, klinische Immunologie und Osteologie an der Schlossparkklinik in Berlin. Heute war sie zugeschaltet aus unserem Funkhaus in Berlin. Und soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotow am Mikrofon.